Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funk im Studio. Hallo. Bei uns geht's heute im Büchermarkt um Georg Trakl, also um jenen 1914 allzu früh verstorbenen Dichter aus Österreich, der immer noch viele Lyriker inspiriert. Außerdem sprechen wir über die wachsende Gefahr des Internet-Klaus von Manuskripten und wir beschäftigen uns mit dem talentierten Selbstdarsteller Benjamin von Stuckrad-Barre. Tja, was hat der sogenannte Popliterat Benjamin von Stuckrad-Barre nicht schon alles an Texten veröffentlicht? Er schrieb über Liebeskummer und über seine Drogenabstürze. Er lästerte yuppie-mäßig in Tristesse Royale über schlecht gekleidete Umweltaktivisten. Er ruinierte als Drehbuchautor zusammen mit Helmut Dietl sogar die Fortsetzung der Kultserie Kir Royal. Wirklich übel genommen, aber haben ihm seine Fans sogar das nicht. Und auch in seinem neuesten Bekenntnisbuch, da plaudert der medienaffine Autor jetzt einmal mehr freizügig über sich selbst. Allerdings hat Benjamin von Stuckrad-Barre sich dafür diesmal einen prominenten Kollegen an die Seite geholt, den Schweizer Erfolgsautor Martin Suter. Und was sich der 45-jährige Stuckrad-Barre und der 72-jährige Martin Suter im neuen Gemeinschaftsbuch so alles zu sagen haben, das verrät Ihnen jetzt Julia Schröder.
Wenn es nach der Anzahl der Blurbs geht, also der wohlmeinenden Sprüche und Zeilen, die einem neuen Buch von Freunden und Kollegen des Autors gespendet werden, damit sein Verlag damit werben kann, wenn es also nach der Menge dieser Blurbs ginge, müsste Alle sind so ernst geworden geradezu unübertrefflich sein. 5, 6 Dutzend Autorinnen, Musiker, Comedians, Schauspielerinnen und andere Influencer, von Klaas Häufer Umlauf über Tokyo Hotel und Thomas Gottschalk bis Hazel Brugger, haben in kleinen Internetvideos ihre Vorfreude auf das Buch kundgetan. Auf dem Umschlag gibt es weitere Stimmen von Literaten wie Sibylle Berg und Christian Kracht. Das erzeugt natürlich eine gewisse Fallhöhe. Aber Gemach, das ganze Promi-Bohai um dieses Gemeinschaftswerk der beiden Erfolgsautoren Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre ist eh nicht so ernst gemeint, wie laut Buchtitel alle geworden sind. Was vielleicht auch so eine Corona-Folge ja gar nicht mal aus der Luft gegriffen ist. Dem Ernst jedenfalls haben Stuckrad-Barre und Suter sich entgegengestemmt, seitdem sie einander in farbenfrohen Badehosen am Pool des Ostsee-Luxus-Resorts Heiligendamm begegneten. Und zwar mit Gesprächen, die man sich etwa folgendermaßen vorstellen muss.
Ibiza.
Ja, eigentlich sagt die ganze Welt Ibiza, außer die Deutschen, die sagen Ibiza.
Ibiza.
Ist auch okay, man darf ja das sagen, wie man will.
Oder? Darf man?
In seiner Sprache. Ich sage auch Paris und nicht Paris.
Die Gespräche standen eine Zeit lang als Podcast im Internet. Nun gibt es sie dort nicht mehr. Stattdessen kann man das Buch lesen. In diesem Arrangement agiert Stuckrad-Barre, 45, als welpenhaft eifriger Bewunderer, der verspielt um den derzeit erfolgreichsten Autor der Schweiz herumhopst. Suter, 72, hingegen beschränkt sich zumeist darauf, jene bedachtsam überlegene Distanziertheit zu zelebrieren, die wir Deutsche an unseren südwestlichen Nachbarn so wahnsinnig schätzen. Der Jüngere kokettiert mit der Rolle dessen, der all das nicht hat, worüber der Ältere zu verfügen scheint. Eine liebenswerte Familie, einen gepflegten Alltag, Geld, Häuser und Hotelsuiten in schönen Weltgegenden, wie eben Ibiza und Heiligendamm. In 10 der 16 Kapitel eröffnet Stuckrad-Barre das Gespräch, um sogleich die Sorte ungeheuer schneller Einfälle zu entwickeln, die seine Bücher so unterhaltsam und seine öffentlichen Auftritte oft schwer erträglich machen. Suter seinerseits bricht die Extempores seines Gegenübers mit prononcierter Nüchternheit und geordnet vorgetragenen Anekdoten. Konzeptionsloses Gelaber nennt Martin Suter im letzten Kapitel des Buchs das gemeinsame Tun, woraufhin Stuckrad-Barre sich selbstredend, selbstironisch etwas enttäuscht zeigt. Verständlich, wenn man bedenkt, dass es an dieser Stelle um die Grundlage ihrer Freundschaft geht. Aber gerade das Konzeptionslose und Laberige dieses Gesprächsbüchleins zaubert der Leserin immer mal wieder ein Lächeln ins Gesicht oder gar ein Glucksen in die Kehle. Ein wenig scheint es, als seien die beiden so unterschiedlichen Autoren angetreten zu beweisen, dass konzeptionsloses Gelaber wie manch andere Errungenschaft unserer Epoche des Pop kein Alter kennt. Es ist allerdings nicht so, als hätten die zwei gar kein Programm.
Alle, selbst die Unernsten, sind so ernst geworden.
Gerade die, und da muss man mal ernsthaft drüber nachdenken. Wollen wir das machen?
wollen wir eigentlich nicht, oder?
Eigentlich nicht, nee. Nein. Man muss ja das Tragische komisch besprechen und das Komische tragisch. Oder?
Vielleicht muss man alles komisch besprechen.
Und so sprechen sie mehr oder weniger komisch über die unterschiedlichsten Dinge, die ihnen nach dem Prinzip der Serendipity, des Glücksfundes also, in den Sinn kommen. Zuweilen ist das blühender Blödsinn, zuweilen ist es auch gar nicht besonders lustig und lässt zum Beispiel ahnen, wie doof und arm das Leben wird, wenn man mit Drogen nicht nur experimentiert, wie Suter in jüngeren Jahren, sondern von ihnen abhängig wird, wie Stuckrad Barre. Und zuweilen blitzt auf, wo solch konzeptionsloses Gelaber entspringt und wohin es führen kann, wenn es gut läuft.
Ist dir das jetzt gerade eingefallen? Wie kommst du immer auf diese Idee? Inspirierst du dich irgendwie?
Ja.
Mit inspirieren ist natürlich.
Naja,
das ist natürlich geschummelt, oder?
Inspirieren ist also kurz vor kreativ mit C schreiben. Es ist so, ich laber den ganzen Tag und zwischendurch sind zwei, drei gute Sachen dabei.
Und die kannst du behalten?
Nein. Darauf weisen mich andere hin, wenn sie kurz sagen, okay, I'm back.
Und manchmal will man beim Lesen ja gar nicht mehr als solche Momente des Komischen mitten im Ernst des Lebens.
Das meint durchaus angetan Julia Schröder über Alle sind so ernst geworden. Das gemeinschaftliche Plauderbuch von Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre. Es liegt im Zürcher Diogenes Verlag vor, 258 Seiten, 22 Euro. Schwenken wir an dieser Stelle hinüber zu einem österreichischen Dichter, der das Klischeebild vom am Leben verzweifelnden Poeten geradezu übererfüllt. Nämlich zu dem mit nur 27 Jahren höchstwahrscheinlich per Selbstmord verstorbenen Georg Trakl. 1887 in Salzburg geboren, betäubte sich Trakl schon als Schüler mit Kokain und Alkohol. Später wurde er dann vor allem deshalb Apotheker, weil er so leichter an Opiate rankam. Daneben aber war Georg Trakl auch ein früh berufener Lyriker, der höchst akribisch an seinen Versen feilte. Das kann man nun endlich wieder in einer neuen, umfangreichen Werkausgabe nachlesen, denn schon etwas länger waren die älteren Trakl-Bände vergriffen. Und umso erwartungsvoller hat sich Christian Metz jetzt für uns den neuen Band mit Dichtungen und Briefen von Georg Trakl angeschaut.
Georg Trakl hat zwar nie die Anerkennungshöhen des lyrischen Dreigestirns Hölderlin, Rilke, Celan erreicht, aber zu den kanonischen Autoren gehört er längst. Der Poesie verschreibt er sich im Wortsinne bis in den Tod. Kurz bevor er sich 1914 mit einer Notdosis Kokain in einer Krakauer psychiatrischen Anstalt das Leben nimmt, versendet er noch in einem Brief die beiden Gedichte Klage und Krodek. Letzteres setzt mit den eindringlichen Versen ein.
Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen. Die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düsterer hinrollt, umfängt die Nacht sterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder.
In diesen sechs Versen kombiniert Georg Trakls poetisches Programm. Das Tönen der Wälder, das Gold der sonnenbeschienenen Ebenen und auch das Umfangen der Nacht stammen direkt aus dem Fundus der Romantik. In Clemens Brentanos Abendständchen heißt es:
Golden wehen die Töne nieder, Stille, Stille Last und Lauschen. Durch die Nacht, die mich umfangen, blickt zu mir der Töne Licht.
Trakl behält Brentanos romantische Sprache bei, stellt sie aber in einen harten Kontrast mit den eigenen Bildern des Todes und des Kriegs, mit den tödlichen Waffen, sterbenden Kriegern und der wilden Klage aus den zerbrochenen Mündern. So zerschellt die romantische Imagination mit gellendem Schrei an den Schreckensbildern der eigenen Wirklichkeit um 1900. Und zwar nicht erst, seit der Erste Weltkrieg eingesetzt hat. Es ist im gleichen Maße faszinierend wie instruktiv, auch schon Trakls frühe Gedichte in direkter Konstellation mit seinen stets knapp gehaltenen Briefen betrachten zu können. In seiner Korrespondenz stellt er sich stets als nervlich überreizt dar. Er fühlt sich aber gerade durch diese besondere Empfindlichkeit als Dichter ausgezeichnet. Bereits im Jahre 1905, noch keine 18 Jahre alt, schreibt er an Karl von Kalmar in Wien:
Seit 8 Tagen bin ich krank, in verzweifelter Stimmung. Ich habe anfangs viel, ja sehr viel gearbeitet. Um die nachträgliche Abspannung der Nerven hinwegzubekommen, habe ich leider wieder zum Chloroform meine Zuflucht genommen.
In diesem Selbstbefund kommt Rakel niemand Geringerem als Hölderlin sehr nahe. Auch Hölderlin hatte in Briefen knapp 100 Jahre vor Rakel seine eigene Verletzlichkeit als Grund dafür in Anschlag gebracht, warum er sich der Poesie verschrieben habe. Ein Poet, der sich, scheu gegenüber der Welt, gelegentlich in die Philosophie flüchte, als wäre sie ein Hospital, so Hölderlins Metapher. Der ausgebildete Apotheker Rakel hingegen flüchtet sich statt ins Krankenhaus des Philosophischen in den Gebrauch von Betäubungsmitteln, die seine Sinne behutsam und bedrohlich gleichermaßen ummänteln sollen. Die überreizte Wahrnehmung ist nur der Ausgangspunkt von Rakels Arbeiten. Ausdrücklich betont er, dass die auf ihn eindringenden Eindrücke der poetischen Gestaltung bedürfen, und zwar ohne traditionellen Schönheitsidealen zu unterliegen. Sich gegen die vollendete Schönheit wehren, nennt Rakel diese ästhetische Maxime einmal in einem Brief, und auch darin gleicht Rakel seinem Vorgänger Hölderlin. Über lange Zeiträume hinweg überarbeitet er behutsam seine Gedichte, bis sie mit Hilfe feinster Korrekturen ihre Gestalt wandeln. Die letzten beiden Verse des Gedichts Trompeten lauten zunächst:
Tanzende heben sich von einer schwarzen Mauer. Scharlachfarben. Lachen. Wahnsinn. Trompeten.
Bevor Rakel sie um eine Nuance verändert zu:
Tanzende heben sich von einer schwarzen Mauer. Fahnen von Scharlach. Lachen. Wahnsinn. Trompeten.
Die kränkelnde Farbe Scharlach bleibt, aber Fahnen treten als Konkretum hinzu. So akribisch genau sind bei Rakel die einzelnen Farbpigmente gesetzt, bis seine Gedichte so wirken, als würde man mit tränenverschleiernden Augen in eine Welt schauen, in der nur noch Farbpunkte zu erkennen sind, bevor im nächsten Augenblick doch einzelne Elemente klarste Konturen erhalten. In dieser Überlagerung von Scharfsicht und Unschärfe bildet sich Rakels poetische Stimme aus. Sie führt bis zu jenen Texturen hin, in denen sich die sprachliche Schönheit nicht länger an den Maßgaben einer Sinnkonstitution messen lassen will.
Herbst. Schwarzes Schreiten am Waldsaum. Minute stummer Zerstörung. Auflauscht die Stirne des Aussätzigen unter dem kahlen Baum. Lang vergangener Abend, der nun über die Stufen von Moos sinkt. November. Eine Glocke läutet, und der Hirt führt eine Herde von schwarzen und roten Pferden ins Dorf.
In Rakels Kompositionen von Einzelbildern ist ihr Verfall zur wichtigsten Eigenschaft geworden. Es wäre ein psychologischer Kurzschluss, diese Charakteristika von Georg Rakels Literatur auf seine vermeintliche Melancholie oder Verzweiflung zurückzuführen. Vielmehr eröffnet sich hier die Ästhetik einer neuen Mannigfaltigkeit und Fülle. Wissenschaftler werden, um diesem Bilderreichtum in seiner schrittweisen textuellen Genese nachzugehen, weiterhin auf die Innsbrucker Ausgabe zurückgreifen. Allen anderen Rakel-Lesern aber darf diese Neuausgabe des Otto Müller Verlags wie ein Geschenk vorkommen. Vom Rakel-Experten Hans Weichselbaum verantwortet, ergänzt sie das bislang bekannte Material um einzelne wichtige Fundstücke. In diesem erweiterten Kontext erscheint die Literatur des Salzburger Junggenies einmal mehr als überaus bestaunens- und lesenswert.
So lautet das Urteil von Christian Metz zur Neuausgabe von Gedichten und Briefen von Georg Rakel, die jetzt im Salzburger Otto Müller Verlag erschienen ist. 620 Seiten kosten 39 Euro. Und zum Abschluss der Sendung kommen wir heute auf eine leider zunehmende Gefahr für Autoren im Internet zu sprechen, nämlich auf die Gefahr des Manuskriptdiebstahls per Online-Fake. Dafür geben sich die Trickbetrüger in E-Mails als vermeintliche Literaturagenten oder oder Lektoren aus und bitten Autoren oder Autorinnen darum, ihnen neue Manuskripte zu schicken. Und leider haben diese Betrüger mit dieser Masche offenbar immer mehr Erfolg, auch in Deutschland. Das zumindest bestätigte mir Dominik Pleimling im Gespräch vor dieser Sendung. Pleimling ist Programmleiter des Eichborn Verlags und auch er hatte schon öfter mit solchen Internetbetrügern zu tun.
Ja, das ist mir lustigerweise auch schon passiert. Das war zu der Zeit, als wir gerade bei Eichborn das zweite Buch von Timur Wermisch veröffentlichen wollten, Die Hungrigen und die Satten. Und das Manuskript war soweit fertig. Und ich bekam dann eines Morgens eine Mail des Agenten von Herrn Wermisch, der mich fragte, ob er den letzten Stand des Dokuments mal bekommen kann. Und ich hatte die Antwort schon aufgemacht, schon das PDF auch schon angehängt. Und dann bin ich doch stutzig geworden, weil ich mit dem Agenten gar nicht per Du bin. Er mich aber in der Mail, die ansonsten absolut normal war, geduzt hat. Und dann habe ich ihn doch mal kurz angerufen. Er ist aus allen Wolken gefallen und sagte, nee, er hat mir keine Mail geschickt und er wüsste von gar nichts. Und genau, das war mein erster Kontakt mit wem auch immer, wer auch immer hinter diesen Fake-E-Mails steckt.
Das ist ja wirklich allerhand. Was glauben Sie denn, Herr Pleimling, will so ein Internetdieb mit einem geklauten Buchmanuskript anfangen?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Im Endeffekt, die Manuskripte, mit denen wir im Verlag hier arbeiten, sind ja häufig noch unlektorierte oder unkorrigierte Manuskripte. Das heißt, das ist noch nicht das fertige Buch, was später dann an die Leserschaft herausgeht. Deshalb habe ich mich schon gefragt, wer kann eigentlich damit was anfangen. Aber ich habe in den letzten Jahren immer wieder solche Mails bekommen, teilweise auch aus dem Ausland, von Verlegern, Agenten etc. Und mein Verdacht ist wirklich, dass dahinter eine größere Community steht von Leuten, die wahllos alle möglichen Manuskripte abgreifen wollen, um die dann bei irgendwelchen Piratenseiten anzubieten. Da geht es dann gar nicht darum, glaube ich, dass die Qualität immer top ist oder dass es wirklich das endgültige Manuskript ist, sondern dass man einfach möglichst viel Content hochlädt, ähnlich wie im Filmbereich. Also das wäre jetzt mein Verdacht. Aber es ist wirklich perfide, wie da gearbeitet wird und es ist wirklich auch ein Netzwerk, was sich von China über Europa bis in die USA erstreckt.
Ja, laut dieses New York Times Artikels ist es so, dass diese Fake-Anfragen an Buchautoren nach Manuskripten jetzt gerade im letzten Jahr explodiert sind. Und um vielleicht nochmal nachzufragen, also was ist der größte Schaden, der entsteht, wenn ein Autor jetzt wirklich getäuscht wird und sagt, ja prima, da meldet sich mein Agent, dem schicke ich jetzt mal das Manuskript und es tatsächlich dann an diese Fake-Mail schickt. Was ist der Schaden, der dann entsteht?
Der Schaden kann vielfältig sein. Zum einen wird natürlich damit ein Inhalt mit Menschen geteilt, die den eigentlich nicht kennen sollten. Das heißt, wenn in einem Sachbuch neue Erkenntnisse, neue Thesen aufgestellt werden und die zirkulieren dann schon ein halbes Jahr vor Erscheinungstermin, dann ist natürlich der Neuigkeitswert, kann dann potenziell flöten gehen. Bei einem Bestseller-Autor kann es sein, dass natürlich die Ideen schon quasi geklaut werden. Und es ist natürlich für den Verlag als Wirtschaftsunternehmen der Schaden, dass die Inhalte, die normalerweise als E-Book, als Audiobuch oder als physisches Buch erworben werden müssen, dass diese Inhalte dann frei auf Piraterie-Plattformen abliegen.
Also man sollte sich schützen, die Gefahr nimmt offenbar zu. Was würden Sie denn Autoren, es sind ja vor allem auch zum Teil noch nicht so berühmte Autoren betroffen, ja. Was würden Sie denn Autoren raten, dass sie sich vor dieser
Autoren,
Art von Betrug
Autoren
schützen?
Würde ich, also die meisten Autoren haben ja eine Agentur. Da ist es dann, glaube ich, wichtig, dass es einen persönlichen Kontakt gibt. Und insgesamt bei Autorinnen und Autoren ist es nie verkehrt, wenn man vorher einmal kurz per Mail oder telefonisch abklärt, welche Inhalte wann verschickt werden müssen. Und wenn man einfach von einem Verlag eine E-Mail bekommt, bitte schick uns das letzte PDF, dann, ohne dass es einen anderen Kontakt vorher gab, dann sollte man natürlich direkt stutzig werden und dann nicht sofort reagieren. Ich würde auch einfach nicht komplette Manuskripte einfach so rumschicken, sondern mit Exposés, Leseproben erstmal arbeiten.
Also nie voreilig unveröffentlichte Manuskripte an jemanden rausschicken, den man gar nicht persönlich kennt. Und am besten, bevor man eigene Texte rausgibt, immer erst Fotos oder Screenshots davon machen. Das empfiehlt Dominik Pleimling. Er ist Programmleiter des Eichborn Verlags und er rät dazu, als Schutz vor Manuskriptklau im Internet ein neuer unguter Trend, der stark zugenommen hat in letzter Zeit. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier verabschiedet sich Gisa Funk. Machen Sie's gut.